Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Freitag, dem 12. April. Heute geht es bei uns um folgende Themen.
1866 wurde in Murten ein Elefant erschossen mit einer Kanone aus dem Zeughaus in Freiburg. Der Elefant ist gekommen mit einem amerikanischen Zirkus und ist in der Nacht wild geworden und hat das Städtchen in Angst und Schrecken versetzt, worauf die Murtner gehandelt haben.
Diesem Ereignis aus dem Jahr 1866 hat die Theatergruppe Vor Ort nun ein Stück gewidmet. Ab morgen läuft der Elefant von Murten im Berner Stadttheater. Im weiteren Verlauf der Sendung sprechen wir dann mit einer betroffenen Filmemacherin über das Tabuthema Abtreibung und seine Folgen.
Das ist keine schöne Sache und für mich zumindest war es die schwierigste Entscheidung in meinem Leben. Und da einfach zu wissen, es gibt aber andere Leute, die haben das auch erlebt und die können einem vielleicht helfen, vielleicht nicht bei der Entscheidung, aber einfach da sein und sagen, ich habe es auch durchlebt, bei mir war das so.
Die rechtliche Lage macht es für ungewollt Schwangere schwierig, Informationen über Schwangerschaftsabbrüche zu finden. Doch auch einfach so über das Thema zu sprechen, ist für die Betroffenen nicht leicht. Und es ist Freitag und somit Zeit für unsere akustische Kolumne, den Radioblog. Darin gibt's heute keine Satire, sondern Realsatire. Mit Ausschnitten aus einer aktuellen Rede von SVP-Nationalrat Roger Köppel an der SVP-Delegiertenversammlung.
Wir sind gegen die rot-grünen Profiteure, gegen die Klima-Abzocker. Früher hat die SVP gesagt, gegen die fröhlich tanzenden rot-grünen Filzläuse.
Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Salim Staubli.
Rabe Info.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages heute von und mit Wilma Rall.
Der pädophile Sozialtherapeut HS wird nun doch verwahrt. Das hat das Regionalgericht Bern-Mittelland entschieden. Die Sicherheitsinteressen der Öffentlichkeit überwogen deutlich, so das Gericht. HS war vor 5 Jahren verurteilt worden wegen Pornografie, Schändung und sexuellen Handlungen mit Kindern. Der Sozialtherapeut war geständig, sich während Jahrzehnten an über 110 Kindern vergangen zu haben, mit einer geistigen oder körperlichen Beeinträchtigung. Der Aargauer SVP-Nationalrat Luzi Stamm muss sich wegen Drogenbesitz vor Gericht verantworten. Die Berner Kantonspolizei hat ihn angezeigt, wie Blick Online berichtete. Gemäss Betäubungsmittelgesetz drohen ihm bis zu 3 Jahre Haft. Stamm hatte Anfangs März in Bern Undercover Kokain gekauft, nahm es mit ins Parlament und meldete den Vorfall dann der Polizei. Er selber begründete die Aktion damit, er habe den Kokainring in der Schweiz sprengen wollen und die Politik wachrütteln. Erst vor wenigen Tagen sprach die Aargauer SVP noch von Stamms baldiger Rückkehr ins Bundeshaus. WikiLeaks-Gründer Julian Assange wurde festgenommen. Die britische Polizei hat ihn verhaftet nach 7 Jahren Asyl in der ecuadorianischen Botschaft in London. Kurze Zeit später wurde in Ecuador ein weiterer WikiLeaks-Mitarbeiter verhaftet. Laut Medienberichten wirft Ecuadors Präsident Assange vor, er habe sich in interne Angelegenheiten Ecuadors eingemischt. Zuletzt tauchten Dokumente auf, die die Präsidentenfamilie mit Korruption und Geldwäsche in Verbindung bringen. Offen ist vorerst, ob Assange in die USA ausgeliefert wird. Laut US-Justizministerium wurde er dort angeklagt wegen Verschwörung zur Attacke auf Regierungscomputer. Dafür drohen Assange bis zu 5 Jahre Haft. Nach monatelangen Protesten kam es im Sudan zum Militärputsch. Der langjährige Machthaber Omar al-Bashir wurde zum Rücktritt gezwungen und laut Verteidigungsministerium verhaftet. 2 Jahre lang würden nun die Streitkräfte das nordafrikanische Land regieren, dann soll es freie Wahlen geben. Tausende Menschen feierten auf den Straßen der Hauptstadt Khartoum den Sturz al-Bashirs und doch bleibt die Skepsis groß. Viele befürchten, dass trotz Putsch doch wieder die gleichen Gesichter und politischen Institutionen die Macht in den Händen halten. Ausgelöst haben die monatelangen Demonstrationen auch eine schwere Wirtschaftskrise. Auch hier ist umstritten, ob das Militär diese Krise lindern kann. Damit noch zum Wetter. Morgen Samstag ist es recht sonnig, trotz am Nachmittag zunehmend Wolkenfeldern bei 7 Grad. Der Sonntag beginnt bewölkt mit Regen. Am Nachmittag gibt's Aufhellungen bei maximal 6 Grad.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Besucherinnen und Besucher des Naturhistorischen Museums haben es bestimmt schon gesehen. Das grosse Elefantenskelett. Und wer genau hinschaut, der oder die sieht, beim linken Rippenbogen ist etwas nicht so, wie es sein sollte. Zwischen den Rippen 5, 6 und 7 klafft nämlich ein Loch. Dort wurde der Elefant nämlich von einer Kanonenkugel getroffen, und zwar im Jahr 1866 in Murten. Wie genau das passiert ist, erzählt die Theatergruppe vor Ort in ihrem neuen Stück «Der Elefant von Murten». Dafür hat sie vom Naturhistorischen Museum den goldenen Elefanten bekommen, der normalerweise auf dem Dach des Museums steht. Gisela Feutz war beim Umzug dabei.
Es ist ein ungewohnter Anblick auf der Kornhausbrücke. Ein grüner Jeep zieht einen Anhänger, auf diesem steht ein lebensgroßer goldener Elefant. Darum herum farbenfrohe Gaukler und Zirkusartisten, welche Flyer verteilen. Darauf abgedruckt eine Einladung zu einer Theateraufführung. Hinter der Aktion steckt die Freie Theatergruppe vor Ort. Diese zeigt ab morgen Samstag das Stück «Der Elefant von Murten» im Berner Stadttheater. An der Seite des Umzugs läuft ein Mann in Frack und hohem Zylinder mit. Es ist Jonathan Losli, der zusammen mit Mathis Künstler Regie führt im Stück.
Jetzt ist ein Umzug eine sehr erfreuliche Sache. Wir kriegen den goldenen Elefanten vom Naturhistorischen Museum fürs Theater. Das Wahrzeichen des Museums wechselt quasi den Standort, weil im Inneren des Museums tatsächlich das Skelett von diesem Elefanten, der da in Murten erschossen wurde, ist. Übergeben Sie uns das quasi als Zeichen.
Jonathan Losli gehört zum Freien Theaterkollektiv vor Ort, welches ab morgen Samstag im Stadttheater Bern seine neueste Produktion zeigt. Der Elefant von Murten. Das Stück basiert auf einer wahren Begebenheit, die sich im 19. Jahrhundert in Murten ereignet hat. Detailliert Auskunft dazu geben kann ein Mann, der ebenfalls beim Umzug des goldenen Elefanten mit dabei ist.
Sag doch du mir mal deinen Namen, Achtung, und deine Funktion bei dieser ganzen Angelegenheit.
Uwe Lützen, Autor des Stückes.
Kannst du uns etwas zum historischen Elefanten erzählen, diese historische Geschichte?
1866 wurde in Murten ein Elefant erschossen mit einer Kanone aus dem Zeughaus in Freiburg. Der Elefant ist gekommen mit einem amerikanischen Zirkus, dem Zirkus Bell & Myers, und ist in der Nacht wild geworden und hat das Städtchen in Angst und Schrecken versetzt, worauf die Murtener gehandelt haben.
Ja, und zwar ziemlich drastisch gehandelt haben.
Sie haben mit Kanonen auf Elefanten geschossen, das ist richtig. Man hatte das Gefühl, dass der örtliche Schützenverein, quasi die Gewehre, die hatten, dass die nicht mächtig genug waren, um dieses exotische Tier zu erlegen. Deswegen hat man dann 2 Vierpfünderkanonen bestellt in Freiburg. Da war aber nur eine Sechspfünder bereit und deswegen hat man mit einer Kanone auf den Elefanten geschossen. Interessanterweise gibt es aber 2 originale, echte, authentische Kanonenkugeln in Murten. Eine im Museum und eine bei einer Patrizierfamilie, die damals in diesem Event beteiligt war.
Also es gibt 2 Kugeln, obwohl man nur einmal geschossen hat.
So sagt man.
Und die Geschichte, wie das Skelett dann ins Naturhistorische Museum gelangt ist, ist ja auch nicht ganz ohne.
Das war eine große politische Farce, sage ich jetzt mal so. Also man hatte, nachdem man den Elefanten geschlachtet und aufgegessen hatte, hatte man noch die Haut und die Knochen. Den wollte man dann touristisch verwerten. Das ist aber an den Kosten gescheitert und am Volksmeer. Und dann hat man den unter Verlust nach Bern verkauft. Und seither steht der originale Elefant, da gibt es dann auch nur einen, aber dann steht jetzt im Naturhistorischen Museum in Bern. Und wenn man ganz genau guckt, dann sieht man an der 5., 6. und 7. Rippe des linken Rippenbogens, dass da mit Draht die Rippen zusammengemacht wurden. Das ist da, wo diese Kugel durchgeschossen ist.
Also in meiner Fantasie ist ja, steht dann dieser Elefant mit einem riesen Loch in der Mitte und man kann durchgucken, weil so eine Kanonenkugel, es gibt dann einen riesen Aufschlag.
Es gibt ein historisches Foto tatsächlich, da sieht man das Loch nicht so gut. Aber es ist tatsächlich so, dass der offensichtlich nach Augenzeugenberichten, der wurde getroffen. Die Kugel ist durch den Körper durch, auf der anderen Seite wieder ausgetreten. Der ist erstarrt und dann auf die Seite umgefallen. Und da hat man ihn dann gleich, die zwei ortskundigen Metzger, die haben dann gleich sich an den Elefanten gemacht und haben den dann verwertbar gemacht für die Metzgerei.
Warum nimmt man diesen blutigen Stoff als Vorlage für ein Theaterstück?
Ha, weil es natürlich eine tolle Geschichte ist, grundsätzlich mal. Und weil sich da vieles, obwohl historisch, so vieles über die Gegenwart sagen lässt.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel, wie man umgeht mit dem Unbekannten, mit dem Fremden. Zum Beispiel, wie man umgeht mit den eigenen Träumen, Utopien und wie viel, sag ich jetzt mal, Alltag so eine Utopie eigentlich nur zulässt.
Während ich mich mit Stückautor Uwe Lützen beim Zickglocke über den historischen Elefanten von Murten unterhalte, ist der goldene Elefant, der normalerweise auf dem Dach des Naturhistorischen Museums steht, vor dem Stadttheater angekommen. Dort wird er mit einem großen Kran auf einen Sockel neben dem Eingang gehoben. Und da steht auch Jonathan Losli wieder. Dieser Elefant, der historische Elefant, der 1866 in Murten erschossen wurde, spielt ja eine wichtige Rolle in eurem nächsten Stück. Das Stück heißt auch «Der Elefant von Murten». Außer diesen Fakten, eben, dass der Elefant ausgebrochen ist und erschossen wurde, ist ja nicht viel bekannt. Was habt ihr denn jetzt drumherum konstruiert?
Im Kern ist es eine Geschichte, wie ein Märchen für Erwachsene, die im Wesentlichen erzählt, wie eine fremde Welt auf eine alteingesessene Dorf- oder Stadtgemeinschaft trifft. Und wenn diese Freude und diese Erotik, die da entsteht, dann erstmal ins Negative kippt, dann über so einen Amoklauf wie in der Katastrophe endet. Und das Ganze hat natürlich als kleines Tüpfelchen natürlich auch eine Liebesgeschichte, die erzählt wird. Also eigentlich eine unerfüllte Liebesgeschichte. Ja.
Dieser Elefant spielt ja eine zentrale Rolle. Wie bringt man den auf die Bühne?
Wir arbeiten natürlich sehr mit der Vorstellung der Leute, der Fantasie. Und wir haben nicht versucht, ihn 1:1 abzubilden, sondern eher die Fantasie so anzuregen, dass er riesengroß in den Köpfen hängen bleibt.
Sein Familienstück ab 10 Jahren vor Ort hat ja schon letztes Mal mit Krabat eine eher düstere Vorlage genommen. In welchem Müllersburschen ums Leben kommen? In diesem Stück wird ein Elefant erschossen. Will vor Ort die Kinder das Fürchten lernen?
Nein, gar nicht. Und es ist ja auch nicht als Kinderstück jetzt ausgewiesen. Wir haben jetzt einfach nach den Proben gemerkt, dass es eigentlich für Kinder ab 10 Jahren und für Familien durchaus geeignet ist, weil wir zwar sehr dramatische und auch drastische Sachen zeigen, aber auf eine sehr theatrale Weise, die nie gewalttätig oder böse ist. Also es spritzt kein Blut oder so, es wird erzählt. Ja.
Gehst du schauen?
Ja.
Freust dich?
Ja.
Ja, das Stück «Der Elefant von Murten» von der Theatergruppe vor Ort läuft ab morgen Samstag im Stadttheater Bern. Infos sowie ein Video zum Umzug gibt's auf unserer Webseite info.rabe.ch. Und wenn wir schon über einen Elefanten sprechen, dann ist der folgende Song eigentlich schon fast ein Muss. Das ist Nelly, «The Elephant» von den Toy Dolls.
To Bombay, a traveling circus came. They brought an intelligent elephant, and Nelly was her name. One dark night, she slipped her iron chain, and off she ran to Hindustan and was never seen again. Nelly the elephant rocked and jumped and said goodbye to the circus. While she ran with a jumpity jump, 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 jump. Nelly the elephant rocked and jumped and tumbled up to the jungle. While she ran with a jumpity jump, 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 jump. Night by night, she danced to the circus band. When Nelly was leading the big parade, she looked so proud and grand. No more tricks for Nelly to perform. They taught her how to take a bow, and she took the crowd by storm.
Ooh.
she went with a chompity chomp, 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 chomp. Down out of the elephant pack, to chomp and tumble up to the jungle. Off she went with a chompity chomp, 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 chomp. The head of the herd is calling far, far away. They met one night in the silver night on the road to Mambouli.
Rabe Info.
Die rechtliche Lage macht es für ungewollt Schwangere schwierig, Informationen über Schwangerschaftsabbrüche zu finden. Doch auch einfach so über das Thema zu sprechen, ist für die Betroffenen nicht so leicht. Fast 50 Jahre ist es her seit einer Aktion, bei der über 300 Frauen auf der Titelseite des Magazins Stern verkündeten, wir haben abgetrieben. Seitdem hat sich zwar einiges geändert, doch Schwangerschaftsabbrüche sind noch immer ein Tabuthema. Nicht nur die Präsenz von Abtreibungsgegnerinnen und Gegner, zum Beispiel im Internet, macht es für viele Betroffene schwer, darüber zu sprechen. Radio Korax aus Halle hat mit einer Filmemacherin gesprochen, die für einen offenen Umgang mit dem Thema eintritt und einen Artikel über ihre Erfahrungen veröffentlicht hat.
My name is Sammy Detzer and I had an abortion on May 20th, 2014.
Hi, I'm Leslie Hazelton, and I had an abortion when I was 20 and newly arrived in Jerusalem. Abortion was still illegal in Israel, and I was dead broke, but I was also lucky.
I was 21 when I found out I was pregnant, and I instinctively knew that I wasn't ready to become a mother, and I wasn't really sure that I ever wanted to become a mother. But I also knew instinctively that there was somewhere I could go and talk it out with someone and get an abortion.
This is the power of women standing up for each other. And it's why I'm standing here today to say, yes, I had an abortion. And yes, I'm so glad I did. It's time to shout my abortion.
Das waren Stimmen von Frauen, die sich für einen Schwangerschaftsabbruch entschieden haben und die jetzt den Entschluss gefasst haben, öffentlich darüber zu sprechen. Shout Your Abortion heißt die Kampagne. Es geht darum, endlich offen über Abbrüche zu reden. Auf YouTube sind unter dem Hashtag Shout Your Abortion viele Stimmen von betroffenen Frauen zu finden, die über ihren Schwangerschaftsabbruch erzählen. Es ist eben nicht nur die rechtliche Lage, die es für ungewollt Schwangere schwierig macht, an Informationen oder Unterstützung zu kommen. Denn über das Thema Schwangerschaftsabbruch wird kaum geredet. Wir haben mit einer Filmemacherin aus Hamburg gesprochen, die das ändern will und einen Artikel darüber geschrieben hat. Darin erzählt sie von ihrem Schwangerschaftsabbruch und plädiert dafür, offener mit dem Erlebnis umzugehen.
Also ich bin Filmemacherin und beschäftige mich gerade in Bezug auf den Film mit dem Thema. Und da das natürlich auch ein persönliches Thema war, war es ganz klar, dass das, ich habe das schon lange mit mir rumgetragen und hatte ja irgendwann für mich die Entscheidung einfach getroffen, dass ich damit anders umgehen möchte, als so, wie ich das irgendwie erfahren habe, nämlich offen. Und dann ist das sozusagen mit dem Film jetzt aufgekommen und dann habe ich mir sowieso wahnsinnig viele Gedanken nochmal gemacht, nachdem ich längere Zeit auch nicht mehr so über das Thema nachgedacht habe. Und dann dachte ich, naja, irgendwie möchte ich es gerne aufschreiben und dann kam eben die Zusammenarbeit dann mit Z online zustande und so hat sich das ergeben. Und ich habe wahnsinnig viel Resonanz auf diesen Artikel bekommen, sodass ich jetzt auch glaube, dass es ganz gut war, den geschrieben zu haben. Es war natürlich, ist es jetzt nicht wahnsinnig weit verbreitet und trotzdem, obwohl es nur ein Online-Medium ist und auch eher kleiner, haben sich eben wahnsinnig viele Frauen bei mir gemeldet und es gab diese große Resonanz.
Das zeigt ja, dass es sehr wichtig ist, irgendwie eine Öffentlichkeit zu erreichen. Wie bist du denn dazu gekommen, dann diesen Schritt zu gehen, nicht nur Personen aus deinem Umfeld davon zu erzählen, sondern eben den Artikel zu schreiben und so eine wirklich große Öffentlichkeit mit einzubeziehen?
Ja, aus dem Wunsch heraus, dass man eben offener damit umgehen kann. Also, dass es gar nicht zu dem Moment kommt, dass Frauen sich in dieser Situation befinden und sich nicht trauen, irgendwie jemanden anzusprechen und zu fragen, sondern dass es einfach klar ist, das ist keine schöne Sache. Und für mich zumindest war es die schwierigste Entscheidung in meinem Leben. Und da einfach zu wissen, es gibt aber andere Leute, die haben das auch erlebt und die können einem vielleicht helfen, vielleicht nicht bei der Entscheidung, aber einfach da sein und sagen, ich habe es auch durchlebt, bei mir war das so. Und das hatte ich als ich in der Situation war, eben nicht. Ich habe da niemanden gefunden, zumindest davor, also in diesem konkreten Entscheidungsprozess, der mir da so konkret helfen konnte. In meinem Umfeld gab es Leute, von denen ich wusste, dass sie abgetrieben haben, unter anderem meine Mutter, also meine Familie war sehr, sehr offen, aber das war halt auch schon 30 Jahre her oder so. Also das ist, mir hat da jemand gefehlt in einem ähnlichen Alter wie ich, der einfach sagen konnte, bei mir ist es nicht so lange her und es ist nicht schlimm, es ist schrecklich, aber man ist eben nicht traumatisiert danach oder ist es zumindest nicht zwangsläufig. Natürlich wird es Frauen geben, denen es ganz, ganz schlecht geht danach. Das will ich nicht in Abrede stellen, aber es gibt eben auch wahnsinnig viele Frauen, bei denen ist das okay. Und bei mir ist es genauso, es ist okay. War nicht schön, aber ich lebe damit gut und es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung.
Du hast ja deinen Artikel dann trotzdem unter Pseudonym veröffentlicht. Warum hast du dich denn dazu entschieden?
Genau, da habe ich auch lange drüber nachgedacht und ich fand es auch sehr schwierig, habe mich dann aber doch dafür entschieden, weil ich eben jetzt gerade mit meiner Ausbildung oder mit meinem Studium fertig bin, jetzt sozusagen mich in den Beruf wage und mich ein bisschen davor gescheut habe, dass sozusagen der erste Google-Treffer mit meinem Namen die Geschichte über meine Abtreibung ist, die ja sehr persönlich ist. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil ich in meinem Artikel ja dafür plädiere, damit offen umzugehen. Deswegen habe ich den Artikel aber auch so geschlossen, dass ich gesagt habe, ich hoffe, dass es in ein paar Jahren man nicht mehr diese Sorge hat und eben einfach mit seinem Namen auch da zu stehen kann. Ich habe es mich einfach noch nicht getraut. Also so offen ich sozusagen im direkten Umgang mit diesem Thema bin, so sehr habe ich mich in dieser Internetwelt dann doch nicht getraut, das direkt so mit meinem Namen zu verbinden.
Was ja auch verständlich ist angesichts vieler Abtreibungsgegner und Gegnerinnen, die gerade im Internet besonders aktiv sind. Du hast jetzt vorhin auch schon davon gesprochen, dass es viele Reaktionen gab auf deinen Artikel. Hast du denn auch negative Reaktionen erfahren?
Ich würde sagen, zwei Mails habe ich bekommen, die waren jetzt nicht so schön, aber das waren auch auf keinen Fall Anfeindungen. Also das waren keine, du bist eine Mörderin oder so. Es war nur eben wieder der Tenor in diesen Mails von, ich könnte das niemals und wie schrecklich. Und das ist immer, das finde ich immer wahnsinnig schwierig, weil es ist übrigens auch von Frauen, die eben überhaupt nicht in der Situation waren. Und da frage ich mich dann immer, warum muss das sein? Weil ich konnte mir davor auch nicht vorstellen, dass ich abtreibe. Ich konnte mir aber auch nicht vorstellen, dass ich nicht abtreibe, weil es ist keine Frage, mit der man sich, vielleicht setzt man sich mit der Frage auseinander, aber nicht so konkret wie in dieser Situation. Deswegen finde ich das immer schwierig und finde auch, da muss man vorsichtig sein, um eben aufzupassen, weil man weiß nicht, welche Geschichte die Gegenüber erlebt hat und was sie sozusagen mit sich rumträgt. Deswegen finde ich solche Aussagen wie, es ist so schrecklich, ich könnte das niemals meinem ungeborenen Kind antun oder so, finde ich fragwürdig und finde ich einfach schwierig. Aber das war sozusagen das Schlimmste, was ich zurückbekommen habe. Ansonsten war das alles durchweg positiv.
Schwangerschaftsabbrüche sind ja ein sehr politisches Thema und gleichzeitig ist eine ungewollte Schwangerschaft auch sehr persönlich, das hast du auch schon angesprochen, und geht eben nur die betreffende Frau was an, die in der Situation ist. Wie war es denn dann für dich, diesen Artikel über deinen Abbruch zu veröffentlichen?
Also für mich war es eigentlich, es hat sich eigentlich gut angefühlt. Es liegt bestimmt auch daran, dass ich mir eben sowieso sehr viele Gedanken darüber gemacht habe, zu dem Moment, aber auch später. Und dass, wie gesagt, damit eben auch offen umgehe. Ich habe die Geschichten oft schon erzählt und jetzt habe ich sie einfach auf einen Schlag mehr, viel mehr Leuten erzählt. Deswegen war das nicht so was Wahnsinniges, wahnsinnig Neues für mich. Und trotzdem war es natürlich verrückt, dass das jetzt sozusagen schwarz auf weiß irgendwo lesen zu können, was auch bleibt. Und das war aber eigentlich ein gutes Gefühl, weil ich dachte, das ist ein, selbst wenn es nur ein kleiner Stein ist auf dem Weg in die richtige Richtung, ist es halt irgendwas, was anderen Frauen vielleicht einen Weg ebnet, der dann leichter ist und nicht ganz so beschwerlich. Und das war toll. Und da habe ich mich sehr gefreut, als der veröffentlicht wurde. Ja.
Was würdest du dir denn im Umgang mit Schwangerschaftsabbrüchen für die Zukunft wünschen?
Im Prinzip Offenheit und Unvoreingenommenheit. Also natürlich auf der politischen Ebene, das ist ganz klar, das darf kein Strafbestand sein, da wird ja auch gekämpft die ganze Zeit und das ist wahnsinnig wichtig, das unterstütze ich auch. Diese neue Änderung ist da auch nicht so wahnsinnig hilfreich, aber vor allem geht es mir um das Private sozusagen jetzt, auch in Bezug auf diesen Artikel und da einfach eine Offenheit, dass diese Hürde, diese Schwelle, darüber zu sprechen, nicht so hoch ist. Vor allem, damit Frauen, die in der Situation sind, eben viel schneller wissen, ach so, da ist ja die beste Freundin meiner Mutter, die hat sowas erlebt. Oder über drei Ecken habe ich mal gehört, dass da jemand was erlebt hat und die kann ich jetzt vielleicht anrufen. Und dann ist es in dieser Situation, in der man wahnsinnig alleine ist, weil eben keiner einem diese Entscheidung abnehmen kann oder auch leichter machen kann, ist dann jemand da, der das auch erlebt hat. Und das ist eigentlich das, was ich versuche, weshalb ich auch allen Leuten das erzähle, damit sie sich irgendwann erinnern können, falls sie jemanden kennenlernen, der in der Situation ist, ach so, die hat doch erzählt, die hat das auch erlebt. Ich kann euch mal verbinden.
Das war ein Beitrag von Radio Korax aus Halle.
Rabe Info. Radioblog.
Es ist Freitag und somit Zeit für unseren Radioblog, unsere akustische Kolumne. Heute übergeben wir SVP-Nationalrat Roger Köppel das Wort mit Ausschnitten aus seiner Rede von der Delegiertenversammlung in Amriswil, wo er eindringlich warnte vor der sich anbahnenden Klimadiktatur der Linken und dem rot-grünen Kindsmissbrauch an den Schulen. Roger Köppels Rede ist keine Satire, seine Rede ist Realsatire. Heute im Radioblog.
Viel gefährlicher als der Klimawandel, von dem jetzt alle reden, ist der Missbrauch von dem Klimawandel durch die rot-grünen und grün-roten Parteien. Ist die sozialistische Kommandowirtschaft, ist die staatliche Energie- und Klimakolchose. Wir sind gegen die rot-grünen Profiteure, gegen die Klimaabzocker. Früher hat die SVP gesagt, gegen die fröhlich tanzenden rot-grünen Filzläuse, die den weltweiten Klimawandel missbrauchen, um sich selber die Taschen zu füllen, und zwar im ganz grossen Stil.
Am Wochenende hat mich die Journalistin
gefragt,
das sind schon wieder Fake News.
Wir verhöhnen doch die Jugendlichen nicht. Aber wir sind gegen den organisierten Missbrauch von unseren Kindern und von unseren Schülern an diesen ferngelenkten Klimademonstrationen durch ihre linksgrünen Lehrer.
Bravo!
Sagen wir, was das ist. Sprechen wir es aus. Es ist ein rot-grüner Kindsmissbrauch an unseren Schulen durch Politik.
Und das ist der Skandal, meine Damen und Herren,
die Grünen werden der Familienfrau befehlen, dass sie mit ihren vier Pampers-Packungen nicht mehr das Auto, sondern nur noch das Tram brauchen dürfen. Die Grünen wollen die Glühbirnen verbieten, das Benzin verteuern, die Fliegerei abschaffen. Sie wollen uns vorschreiben, was für Lebensmittel wir noch essen dürfen und wie lange das Licht zu Hause noch brennen dürfen.
Noch haben wir
gemacht. Das müssen wir verhindern. Und das ist meine Motivation, in den Wahlkampf einzusteigen. Und ich danke Ihnen schon jetzt für Ihre Unterstützung. Vielen Dank.
Ja, und wir danken SVP-Nationalrat Roger Köppel für seine unglaublich progressiven Worte, der Nau Media AG fürs Tondokument und Philipp Blanc für den Hinweis. Verantwortlich für den Zusammenschnitt ist Wilma Rall.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabinfo von heute Freitag, dem 12. April. Das nächste aktuelle Info gibt es dann am Montag wieder, wie immer um 11 Uhr. Podcasts, Videos, Bilder und ausführliche Hintergründe zu den jeweiligen Beiträgen findet man rund um die Uhr auch auf unserer Webseite unter info.rabe.ch. An dieser Infosendung mitgewirkt haben Wilma Rall, Gisela Feutz und Radio Korax. Und am Mikrofon verabschiedet sich das Salim Staubli. Wir freuen uns, wenn ihr den am Montag wieder einschaltet. Bis dann, habt ein schönes Wochenende. Ciao zusammen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.